Herr Kaufmann, als Ausgangspunkt für unser Gespräch möchte ich eine Arbeit der Künstlerin Rebecca Horn nehmen. Es ist das Konzert für Buchenwald, ein skulpturales Ereignis, so nennen Sie das, das mit Ihrer Unterstützung für Weimar geschaffen wurde. Sie waren damals, 1999, Generalbevollmächtigter der Initiative Weimar 1999, Kulturhauptstadt Europas. Sie waren auch Präsident der Stiftung Weimarer Klassik und Intendant des Kunstfestes Weimar, also aufs Engste mit der deutschen Klassik, mit dem geschichtlichen Kontext der Kunst verbunden. Den Bezug der Kunst zur Geschichte lebendig zu halten, darin sahen Sie immer eine Ihrer wichtigsten Aufgaben, und im Fall von Rebecca Horns Arbeit ging es Ihnen darum, Kunst für einen geschichtlichen Ort zu schaffen und diesen Ort damit deutlicher noch ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Es ging mir immer um eine Spielart von Erinnerung, eine Spielart von sich erinnern. Wenn Sie das Beispiel, zu dem ich gleich noch was sagen möchte, Rebecca Horn sagen, dann darf man nicht vergessen, dass ich es fast gleichzeitig und mit dem gleichen Impetus auch noch in zwei anderen Formen versucht habe, einmal im Verhältnis etwas zu tun ohne die Kunst und einmal als ironische Setzung. Rebecca Horn war für mich ein kongenialer Zufall, würde ich fast sagen, dass ich die von mir außerordentlich fast verehrte Künstlerin nach Weimar gebeten habe und einfach gesagt habe, geh in Buchenwald herum, geh am Ettersberg vorbei, geh dort und ich hoffe, dir fällt etwas ein, mehr nicht. Und dann formulier dich im Kontext, wie Sie sagen, zu diesem Ort und zu diesem Höllensturz und tu es dann bitte, sie hat auch in Ettersberg etwas getan, in Weimar selbst. Denn der Hintergrund war ja, das ist eine spezifische Geschichte, ich kann sie nicht mit Berlin oder anderen Städten vergleichen, dass diese Stadt ja immer das Konzentrationslager Buchenwald nicht gegen sich die eigene Stadt hat gelten lassen. Das ist ja die Historie.
Beim ersten Hören überrascht natürlich Ihre Formulierung Spielart der Erinnerung. Haben Sie den Eindruck, dass die Bindung der Kunst an geschichtliche Orte durch unsere neuere geschichtliche Entwicklung im Zeitalter der Globalisierung, des Cybercafés und wir in so einer politischen, ökonomischen, technologischen, auch kulturellen Entwicklung sind, die ganz neue, unspezifische Orte schaffen, ist in dieser Entwicklung die Bindung der Kunst an geschichtliche Orte verloren gegangen?
Kunst steht erstmal für sich selbst und Kunst ist zunächst der Künstler. Ich komme nochmal auf Rebecca Horn. Ich habe nur gesagt, Rebecca, komm. Und wenn irgendetwas in dir passiert oder geschieht, dass du dazu dich künstlerisch noch nicht mal äußern möchtest, sondern etwas anmerken möchtest, dann tu es. Es wäre ja etwas anderes gewesen, ich denke jetzt an andere, in Anführungszeichen, historisch-künstlerische Setzungen, wenn ich vom Künstler erwarten würde, ich würde fast sagen, die Bitte äußern würde, tu da etwas zu. Das würde ich nie, in Anführungszeichen, wagen zu formulieren. Ich setze da sehr auf die Person des Künstlers. Insofern würde ich sagen, es gibt für mich nicht zwingend eine Kunst am historischen Bau. Das kann nur eigentlich die innere Bewegung und das innere Haben von etwas sich äußern als Möglichkeit und als andere Sichtweise zu etwas sein. Mehr aber nicht.
Gibt es noch so etwas wie geschichtlich definierte Achsen, zum Beispiel Berlin-Paris? Welche Bedeutung haben die? Und wir bewegen uns ja vor allen Dingen über dem Weg der Kunst zu dieser Frage in unserem Gespräch. Vielleicht eine ganz einfache Zugangsfrage. Wenn Sie in einer anderen Stadt sind, erkennen Sie dann an den Ausstellungen auch die spezifische Kunst dieser Städte und ihre kulturellen Kontexte? Und wie stark hat der globale Kunstmarkt die ausgestellte gegenwärtige Kunst eigentlich vereinheitlicht?
Das kann man national wie international sehen. Erkenne ich es eigentlich nicht mehr. Ich sage es ironisch, sehe ich noch die Koffer der Kuratoren, die ein- und ausgereist sind. Mehr nicht. Es gibt ja fast wie bei den Hotels auch dann eine von Kuratoren und deren Gestaltern abhängige Ästhetik der Räume, das nicht. Man erkennt sie vielleicht, wenn man regional in kleineren Museen ist, an der Ästhetik. Vielfach auch, würde ich sagen, da bricht ja die Kunst. Man weiß ja nicht, was es dann ist. Es ist natürlich Kunstgeschichte. Sie erkenne ich in romanischen oder romantischen Straßen. In Magdeburg sind die Ottonen gewissermaßen mit einem regional, vielleicht anderen ästhetischen, in Anführungszeichen, Surrounding gestaltet. Aber was die Frage, die Ausstellungshallen, auf die Sie anspielen, von Teheran bis Moskau, sind sie sehr ähnlich. Was die heutige Form der Gegenwartskunst betrifft, sofern sie sich in bestimmten alten Häusern oder anderen Häusern empfinden, wird sie sicherlich noch architektonisch erkennbar. Aber bezogen auf die pure Ausstellung der gegenwärtigen Kunst, würde ich die Frage mit Nein beantworten. Ich erkenne nicht mehr, wo ich bin.
Unsere Frage ist ja, ob die politische und ökonomische Globalisierung der Welt ja die geschichtliche Fixierung und Bedeutung traditionell gewachsener Orte verändert oder gar aufgelöst hat und ob diese traditionellen bilateralen Achsen wie zum Beispiel Berlin, Paris eingeschränkt worden sind. Wie sehen Sie das im Bereich der Kunst und der Kulturpolitik? Hat eine Achse wie Berlin-Paris da eine besondere und spezifische Bedeutung und Kontur?
Was Paris und Berlin betrifft, es ist ganz merkwürdig. Vielleicht haben sie sich im namentlich 19. und 20. Jahrhundert verschieden, in Anführungszeichen, sehr beeinflusst. Mag auch im 20. Jahrhundert durch die Exilantenströme, die alle über Berlin, also Moskau, Petersburg, Berlin, Paris, sehr viel auch weitergegangen sind, aber sich auch ausgetauscht haben. Da mag sehr viel passiert sein. Wenn Sie von Frankreich reden und Deutschland, dann würde ich immer eher sagen, die Achse Paris hat es immer wieder geschafft, natürlich mit der historischen Bedingtheit ihres eigenen gesellschaftlichen Seins, viel mehr sich selbst darstellen zu können, viel mehr als Nation, ich will das jetzt nicht alles vertiefen, das wissen Sie, darstellen zu können. Dann schauen Sie sich mal in ästhetischen Kategorien bis zum Bau, bis zur Architektur, die auch ein bisschen mit Kunst zu tun hat, die Ästhetik der Begrüßung und des Umgangs in Paris und Berlin an. Und da wissen Sie eigentlich, was mit Berlin los ist. Das ist ästhetisch wie im Feiern gänzlich, gänzlich unaufwendig beziehungsweise auch relativ provinziell, muss ich Ihnen sagen. Also da spüre ich nichts mehr von der Beeinflussung der Achse Paris nach Berlin. Und das setzt sich fort in der Unfähigkeit der Deutschen und der Berliner zu feiern. Das findet seine im Grunde seine fröhliche Urstände an irgendwelchen Wirkungstrinken-Areas. Aber an sie sonst nichts. Wir sind ja nicht in der Lage, gewissermaßen, uns ästhetisch, auch als Ort, nehmen wir jetzt auch Berlin, uns als Ort in besonderen Ereignissen und Anlässen besonders darzustellen. Und Sie können nicht immer nur sagen, das liegt an unserer gebrochenen Geschichte. Das konnten wir noch nie.
Was Sie eben sagen, bekommt ja eine besondere Signifikanz anlässlich der Feiern, die Paris am 9. November veranstaltet hat, wo sich der französische Europaminister Pierre Lelouch dazu durchgerungen oder vielleicht, ich weiß nicht, wie dazu entschieden hat, aus Anlass des 20. Jahrestages des Mauerfalls in Berlin ein großes Musik- und Schauspiel in Paris zu veranstalten. Also dieser Aufwand, dieses glamouröse Spektakel, ist das eine pompöse Neuaufwertung des geschichtlichen und der Achsen der bilateralen Politik und der Kulturpolitik oder ist das nur eine formale, zeremonielle Geste?
Nein, es zeigt schon was. Also ich meine, ich kann das nicht mehr in Erinnerung. Diese große Geste, das ist ein Geschenk gewesen der Franzosen. Es war Feuerwerk, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es macht doch eins deutlich, dass, ich will jetzt nicht zu nationalen Wehklagen kommen, dass es den Deutschen im Verhältnis zu den Franzosen außerordentlich schwer fällt. Ich würde das ganz allgemein zu feiern. Schauen Sie sie sich doch an. Das ist im Wesentlichen ein Quartett, eine schlechte Rede und ein Blumenstrauß oder ein Blumengebinde. Das können wir Deutschen, mehr können wir doch gar nicht. Und dann schauen Sie sich das an, was Franzosen zu unserer eigenen Feier der Mauerfall machen.
Wäre es nicht komisch, wenn Deutschland jetzt eine Kultur des Feierns entwickeln würde? Ich meine, ist nicht diese Art, wie Frankreich feiert, auch ein großer Akt der Selbstinszenierung aufs Engste verbunden mit dem Nationalstolz der Franzosen? Mhm. Wir haben eine andere, neuere Geschichte. Also vielleicht wäre das höchst befremdlich, wenn die Deutschen sich selbst jetzt so feiern würden.
Nein. Ich meine, da muss ich unterbrechen. Sie denken unter Feiern, das ist immer laut und relativ kräftig zugegen. Es gibt auch eine Feier, auch aus nationaler Sicht, der tiefen Bescheidenheit, der tiefen Zurückhaltung. Ich würde das eher so sagen, wir sind nicht geeignet, wir sind ja auch wenig geeignet, Erinnerungsräume zu schaffen. Wir sind nicht sehr stark gewissermaßen in unserer, ich würde es ja fast als Erbsünde bezeichnen, in dem Haben der Erbsünde, dies auch nach außen zu tun.
Aber die Schwierigkeiten, die die Deutschen haben mit der Schaffung von Erinnerungsräumen, wie Sie das eben nannten, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir aufs Engste konzentriert sind, auf die Aufarbeitung eines Erinnerungsraums. Also das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, aus der Deutschland nicht herauskommen wird. Vielleicht können Sie an dieser Stelle sagen, wie Sie selbst eben Ihre praktische Arbeit, die programmatische Arbeit in Schloss Neu-Hardenberg bei Berlin verstehen, welche Art des Feierns, des Austauschs, des Dialogs der Kulturen Sie dort zu initiieren versuchen?
Wir versuchen auf eine merkwürdige bzw. etwas schräg einsetzende Art und Weise in unterschiedlichen Ausdrucksformen dem zu erinnern. Ich will ein Beispiel geben, wenn Martin Wuttke vor 2 oder 3 Jahren sehr bewusst und sehr klug inszeniert hat, die Perser von Aeschylus. Und da rein, ohne aufdringlich zu sein, ohne jede Didaktik und Pädagogik, die Schlacht von Selo, sozusagen sehend, nicht im Text, sehend in den Bericht des Boten von dem Untergang des persischen Heers bei Salamis berichtet, dann ist das eine unglaubliche Wirkung. Und mir geht es vielfach darum, jenseits aller Kunsttheorie und Intellektualität immer noch Menschen zu erreichen, die dieser Historie und die diesem detaillierten Kenntnisstand von Gewesenen etwas ferner sind. Sie gewissermaßen überhaupt zum Erinnern zu bringen, wenn man überhaupt pädagogisch formulieren soll. Weil manches, also für mich lebt, ich bin mit dem befreundet, dieses Kernwort von Jorge Semprún, sich erinnern, das ist mein ewiger Maßstab. Aber die Frage ist ja, wie können wir Menschen erreichen, die nicht im intellektuellen Spiel des Wissens das eh schon als Kenntnis haben.
Hat sich nach Ihrer Erfahrung das Bewusstsein für die Geschichte über den Weg der Kunst geschärft?
Ich glaube ja, aber das hat wieder politische Hintergründe. Ich wurde damals namentlich von der Bundesregierung sehr stark aufgefordert, das Thema Buchenwald und Weimar zu meiden. Es sollte Goethe gefeiert werden und die deutsche Klassik. Und in dem Maße, wie das bekannt wurde und in dem Maße, wie es uns nicht mit der Opposition eines Primaners, sondern mit einem wirklichen Beharrlichkeitssinn gelungen ist, dieses Buchenwald fast das Thema, wie auch manch andere, neben das Goethehaus zu setzen. Also die Klassik und den Höllensturz zusammenzusetzen, haben wir, glaube ich, in erheblichem Umfang Menschen erreicht, die das so nicht gesehen und so nicht gewusst haben. Also auf Ihre Frage dann wohl schon ein Ja. Wir haben in Anführungszeichen das Nachdenken und das nachdenkliche Erinnern schon geschärft, ja.
Wir haben ja viel von Erinnerung, von Geschichte jetzt gesprochen, was ja sehr wichtig ist, um die Frage genauer zu konturieren, ob es so eine Achse wie Berlin-Paris im aktuellen Sinne gibt, welche Bedeutung sie hat, weil sie kann ja nur dann eine Bedeutung haben, wenn das Bewusstsein für die Geschichte wach ist und für eine Geschichte, in der die beiden Städte bzw. die Länder, die dahinter stehen, die Kulturen, die dahinter stehen, in einem besonders intensiven Austausch sind. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie Sie eine Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie verstehen von Thomas Demand, die den Titel Nationalgalerie trägt, Bilder deutscher Geschichte darstellt.
Ich finde diese Ausstellung eben deshalb für mich persönlich, man kann ja immer nur persönlich deshalb so faszinierend, weil sie A, Raum gibt, sie lässt weg. Sie schafft ein Phantom. Und das ist für mich jetzt als Betrachter immer schon. Sie kommt mir nicht mit irgendwelcher Didaktisierung. Und wenn Sie so wollen, sie reduziert bis zum Exzess, um etwas anderes zu induzieren. Und wenn man diese Ausstellung, ich habe da nur von gehört, wenn man sie woanders sähe oder sieht, dann wird sozusagen die Freiheit des Dazudenkens, den Denkimpuls und den Denkzwischenfall, jenseits dessen, ob er immer richtig ist mit der Badewanne oder mit weiß ich was. Sodass die Oberlehrer der Nation sagen, diese Reduktion war aber anders gemeint und es ist das und das. Das ist eine andere Geschichte. Und das verstehe ich eigentlich unter dem Entstehen eines anderen, dem Thema der Ausstellung oder des jeweiligen Bildes nahekommendes Erinnern. Aber es ist nichts in Anführungszeichen Verengendes.
Und was Sie jetzt sagen, finde ich besonders wichtig auch für das neue Museum in Berlin, das ja 70 Jahre lang geschlossen war. Es war von Fliegerbomben zerstört, verrottete zu DDR-Zeiten und ist jetzt zu einem Haus der Kunst und der Geschichte geworden, in dem man gerade die vielen Schichten und Geschichten und Überlagerungen und Selbstdarstellungen der Geschichte bis zur jüngeren Gegenwart erfahren kann. Und ich denke, gerade mit der von Ihnen eben erwähnten Freiheit des Zudenkens, das ist ja auch so konzipiert, dass die alte Geschichte noch offen liegt. Man kann ganz vieles sich in der individuellen Fantasie und Imagination miteinander verknüpfen. Und das ist doch eigentlich auch die Aufgabe der Kunst und der Museen, solche offenen Räume zu schaffen. Würden Sie auch sagen, dass in diesem Sinne eben dieses neue Museum gelungen ist und dass es auch ein wichtiger Ort, ein konkreter und symbolischer Ort des Austauschs in so einer Achse wie Berlin-Paris ist?
Ich weiß es gar nicht, aber in dem, was Sie sagen, entsteht natürlich auch die Frage, wird das Museum selbst, selbst wenn es ganz andere Inhalte hat, selbst wenn eine Gemäldegalerie drin wäre, ist das Museum selbst nicht schon, jenseits dessen, was Kunst ist, zum Erinnerungsort geworden, egal ob Frau Nofretete da steht oder Helios dort steht oder Hack, ne? Herr Kaulbach ist was anderes, das war ja drin. Ist also das Museum als Haus ohne Werk mit der gewesenen Aura der Erinnerungsort? Bedarf es also der ägyptischen Sammlung oder nicht? Und wenn Sie jetzt noch Ja sagen würden, dann würde ich sagen, wo ist denn der Bezugspunkt, der geschichtliche Ort der Erinnerung in der ägyptischen Sammlung? Der ist ja auseinander. Das ist ja Beutekunst oder hinübergebrachte Kunst. Beute will ich hier nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. Das eine ist das Werk dieses Gebäudes als sich selbst, als historisches Testat und Erinnerungsmoment. Jenseits dessen, was es enthält oder nicht? Fragezeichen.
Ja, würde ich zustimmen. Ja. Es ist jenseits dessen ein zentraler Ort der nicht nur der Erinnerung, sondern auch der Gegenwart und des lebendigen Austauschs. Und es kommt noch etwas hinzu. Mhm. Es kommen noch Skulpturen, Gemälde, Objekte, die der Erinnerung neues Material, neuen Stoff geben.
Aber was ist mit dem Schliemann-Schatz in Moskau? Ist gewissermaßen das jetzt der Erinnerungsort für ihn, weil er schon länger da ist? Was ist mit napoleonischem, in Anführungszeichen, das aus den Kriegen nach Paris gesetzt hat? Diese Frage nach Erinnerung, Ort und Kunstwerk, die wird ja gerade an dieser Frage und an diesem Bau besonders interessant.
Vielleicht können wir das Humboldt-Forum noch hinzunehmen, auch ein Ort ist, in dem Erinnerung und lebendiger Austausch, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in einer sehr kulturübergreifenden und in sich mobilen Weise gestaltet werden kann. Es ist ja noch ganz in den Anfängen, aber es ist hier ein Ort, wo das Lokale, das geografisch Fixierbare und das Globale, das Kosmopolitische auf eine ganz neue Weise zusammenkommen kann. Dass hier die Zusammenhänge von Geschichte, Denken, Kunst, Literatur auf eine Weise gestaltet werden, dass man einerseits ein Zentrum hat, aber dieses Zentrum eben gar nichts Dominierendes hat, sondern dass es sozusagen in sich mobile Betrachterstandpunkte sind. Sind das nicht die neuen Orte, wo der Begriff der Achse eben auch eine ganz neue, vielgestaltige Bedeutung bekommt, wo sozusagen das Bilaterale aufgehoben ist in einem vielgestaltigen, also nicht mehr nicht nur Dialog, sondern Polylog, also der Dialog eingebettet in so ein polylogisches Kulturverständnis.
Wenn ich die klugen Texte der Konzipierung dieses Forums lese, würde ich, und Sie haben ja ein bisschen, Sie nicht zitiert, sondern das gewissermaßen auch weitergeführt, würde ich sagen, es ist hinreißend, das ist faszinierend. Und gleichzeitig frage ich mich immer, wenn Sie auch, das mögen andere Leute anders beurteilen, das Haus der Kulturen der Welt sehe, da brummt das Leben eben nicht. Und wenn Sie das Humboldt-Forum mal sehen mit Bibliothek, jener Stillarbeit, mit Konferenzen, mit musealen Anteilen, und das dann noch eingefriedet sehen in einen historischen Ort, der gefaked ist. Dietmar Kamper hat über Doppelungen und Kopien Wunderbares geschrieben, der leider Gottes gestorben ist. Dann fehlt mir zugegeben bei so viel verbalen, konzeptionellen, klugen Overkill der Glaube, dass es passieren könne. Schauen Sie, wir Deutsche sind noch nicht mal in der Lage, kluge Plätze bauen zu können. Wo soll in einem gefakten Schlossbau das konzeptionell zum realen Leben erweckt werden, was Sie und ich mir im Kopfe und in der Vorstellung gut imaginieren können, obwohl mir der Glaube fehlt. Ich sehe nebenan den Alexanderplatz. Ein Desaster an Städtebau. Ein totales Desaster, wo Sie jeden Tag wütend werden. Wie soll das in dieser Stadt gehen, wenn wir so viel global auf Bewegung und Begegnung Wert legen, in einer Häuslichkeit und in einem Raum? Also konzeptionell finde ich das hinreißend. Mir fehlt ein wenig der Glaube.
Und warum hat im Augenblick Berlin eine solche Aufmerksamkeit unter Künstlern, Modemachern und so weiter?
Ich glaube, das ist, also ich meine, ich bin kein Berlin-Shelter, ganz im Gegenteil. Ich glaube aber, das ist überall wie in Großstädten, das werden Sie von London bis Hamburg über Berlin und weiß ich nicht was sehen. Wenn dieses alles steht oder stehen sollte, dann ist nicht sicher, ob die Preise und all die äußeren Bedingungen, die in Berlin eine solche Rolle spielen, ob die dann noch so gewährleistet sind, dass der Anziehungspunkt so bleibt, wie er ist. Ich glaube, jedes Ding, auch Berlin, hat in diesen Kontexten der Begegnung und der künstlerischen Auseinandersetzung seine Zeit. Es ist wie mit den Vierteln in Berlin in jeder Großstadt, wo das eine gewissermaßen dann endet und es kommt etwas anderes, weil ein anderes städtisches Viertel oder Quartier plötzlich beginnt zu blühen. Das ist auch mit Städten so. Und vielleicht werden wir, ich finde Paris im Moment relativ langweilig, andere sind ja der Auffassung auch, vielleicht werden wir plötzlich in 15 Jahren, wenn dann alles ein bisschen ins Laufen geraten ist, sagen, es ist hier, oder es ist jetzt Paris, oder es ist Athen, oder es ist Warschau, oder es ist eine ganz andere Stadt und Moskau. Was wissen wir bei unseren schlechten Sichtweisen in den Ostblock, was da noch alles geschieht? Und ich meine es jetzt mal positiv.
Herr Kaufmann, wir bewegen uns langsam auf das Ende unseres Gesprächs zu. Wir müssen natürlich auch so eine Achse wie Berlin-Paris sehr stark auch als ein symbolische ein Ort und eine symbolische Bezeichnung für etwas verstehen. Es ist ja nicht nur die konkrete Achse des Austauschs gemeint, sondern auch das Symbol ja für die Stärke oder für die gewünschte Stärke der Kultur, der Geschichte, der Tradition, der Fantasien, der Assoziationen, die ja sofort bei der bloßen Nennung dieser Namen in uns wachgerufen werden. Und zurzeit gibt es ja auch bei Arte eine regelmäßige kulturpolitisch-künstlerisch-literarische Debatte, die sich diesem interkulturellen Austausch und den Schnittlinien von Kulturen widmet. Was wäre Ihr Fazit unseres Gesprächs? Würden Sie sagen, dass unter der Oberfläche des sich Vereinheitlichenden, dass wir überall die gleiche Werbung, die gleichen Konsumartikel, die gleiche Architektur, die gleichen Moden haben, dass darunter doch eine Dynamik vielleicht ist, fließende Systeme von Überschneidungen, Verbindungen, einerseits Verdichtungen, andererseits Zerstreuungen. Ist das nur etwas, was sich in dieser sogenannten Szene abspielt, also in den Bars, in den Discos, in den Clubs, in der Technokultur oder auch unterhalb dieser Oberfläche in dem, was wir ja Kunst nennen?
Jetzt will ich nicht, weil ich Sie zu wenig kenne, sagen, solange es uns und solche wie uns, sozusagen Schillersche Selbstdenker und solche, die noch schreiben und lesen können, gibt, glaube ich, um auf Paris, Berlin zu kommen, man kann andere Städte, Wien noch dazu nehmen und London, solange wir noch im Rahmen vom wirklich Klugen sich erinnern, diese Städte gewissermaßen durch unsere eigene Vergangenheit, die wir bereist haben, wo wir gewesen sind, imaginieren könnten, was da sein könnte und was da vielleicht gewesen ist. Solange wird diese Achse auch noch funktionieren. Wenn die Erinnerung, das ist mein Skeptizismus, uns verlässt im Rahmen dieses Zeitalters, dann werden diese Orte und das, was Sie beschreiben, auch auf Basis der Kunst, ich würde fast sagen, ihre Fäden, die sie zueinander haben, ich würde sich Achsen nennen, verlieren. Insofern bei uns ist es noch da. Verstehen Sie, aber das ist das, wo ich eben vielleicht weniger Zutrauen habe. Und am Ende heißt Kunst ja auch immer Utopie. Und es heißt ja dann schlussendlich, dann sind wir endlich da Utopers. Und das ist kein Ort. Dann sind wir ortlos.
Diese Ortlosigkeit, wenn wir noch einmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkommen mit dem Versuch, eben die Kunst an die Geschichte zu binden. Dann habe ich erwähnt, diese Idee von Paris parallel zu Berlin, zu dem 20. Jahrestag des Mauerfalls, auch in Paris zu feiern. Sie haben davon gesprochen, dass die Deutschen nicht so gut feiern können. Wir sind ja in so einem Spannungsfeld von geschichtlich gewachsenen Orten, dem Wunsch daran festzuhalten, das zu verlebendigen, einer neuen virtuellen Welt in der und globalisierten Welt, in der aber doch der Wunsch besteht, an diesen geschichtlich fixierten Orten eben festzuhalten. Und es ist ja auch in letzter Zeit sehr viel die Rede von Permanenz, von festen Strukturen, von historischen Orten oder in den Städten von einer neuen Mitte. Also diese Mitte oder zum Beispiel die historische Mitte Berlins ist ja auch das Thema des neuen Schinkel-Wettbewerbs für Architektur in Berlin. Also wir sind eben in diesem Spannungsfeld. Und wie könnte man dieses Thema Berlin-Paris, die Bedeutung von geschichtlich gewachsenen Beziehungen und Orten, wie könnte man es neu unter den Bedingungen unserer heutigen Gesellschaft bestimmen? Würden Sie vielleicht statt Achse lieber einen anderen Begriff wählen?
Reicht es, wenn wir nur aus dem Gewesenen und dem Erinnern versuchen, Achsen haltbar zu machen? Und wenn ich dann schon das Schloss erwähne, dann meine ich, wie sind wir denn überhaupt noch in der Lage, mit unserem künstlerischen Tun, was weltweit ist, sind wir da noch in der Lage, Nationales oder Städtisches und Historisches zu vertiefen und zu fundamentieren? Das ist das eine. Und das andere ist, sind wir dazu in der Lage, wenn wir nicht in der Lage sind, und jetzt werde ich städtisch, in den Annalen einer Stadt auch architektonische Punkte des Heute zu setzen. Und ist der Rekurs immer auf den Erinnerungsort des Gewesenen, auch im Architektonischen, reicht der aus, um uns in dieser Form auch zu formulieren, wo wir andererseits uns im Künstlerischen, nicht mehr national, Gott sei Dank, als Person, die in diesem Gemeinwesen leben, durchaus zu formulieren in der Lage sind. Musik.